Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir starten die Aufnahme und dann darf ich herzlich willkommen uns heißen, hier im Gemeindesaal und zu Hause an den Bildschirmen. Bevor wir starten, wir haben heute ein ganz wichtiges Thema, hat der Bernhard vorbereitet. Und bevor der Bernhard uns dieses wichtige Thema vorträgt, möchte ich was, weil heute Teamgottesdienst ist, zum Geben sagen, zum Zehnten sagen. Und über den Zehnten und seine Bedeutung. Dankeschön. Ich freue mich ganz besonders auf das Wort von Bernhard heute. Warum? Weil unsere heutige Gesellschaft immer mehr in der Finsternis versinkt. Und es ist so viel Verwirrung bezüglich dem Wort Gottes und dem Willen des Vaters und des Herrn Jesus bei uns verbreitet, was man sagen kann, der Feind hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Und da gibt es etwas, was leuchtet. Und das ist das uns anvertraute Gut, das so wertvoll ist wie nur irgendetwas. Es ist ein Licht. Und das ist das Thema, was der Bernhard heute bringen wird. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und dieses Licht für uns, sagt der Paulus in seinem Abschiedsbrief, im 2. Timotheusbrief, er sagt, dass wir dieses anvertraute Gut bewahren sollen. Es ist kostbarer als geläutertes Gold, weil es unseren Glauben hervorbringt. Aber bevor der Bernhard uns dieses Licht offenbart, heute der Zehnte und seine Bedeutung. Woher kommt denn die Idee und die Praxis des Zehnten? Viele denken, naja, das kommt aus dem Gesetz. Aber wir sind doch nicht mehr unter Gesetz, wir sind doch unter der Gnade. Das ist ja richtig. Aber der Zehnte hat mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun. Dort hat Gott ihn nur nochmal bestätigt. Es kommt aus dem Herzen. Und der Adnan hat am Donnerstag gesagt, es ist eine geistliche Handlung. Das hat mit Geld nur sekundär was zu tun. Es ist ein Ausdruck unseres Herzens, des Glaubens in unserem Herzen. Und ich möchte es gleich auch belegen durch das Wort Gottes. Wenn du denkst, hey, der redet heute komisch, dann war ich nicht beim Feiern gestern, sondern mich hat ein Virus erwischt. Ich habe die Bronchitis. Also ich war da ganz anständig. Das kommt nicht vom Feiern. Die Praxis, Gott ein Dankesopfer darzubringen, finden wir schon bei Abel und Noah. 1. Mose 4,3 Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Darüber haben wir eine eigene Botschaft. Interessant ist nur ganz kurz, nach einiger Zeit hat der Kain ein Opfer gebracht. Und jetzt schauen wir mal seinen Bruder an, den Abel. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Erde, das Erste, was Gott ihm geschenkt hat, hat er Gott als Opfer gebracht. Da ist der Unterschied. Und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Da hat niemand was von Zehnten gesagt. Das ist aus den Herzen der Menschen entsprungen, weil sie haben realisiert, dass alles, was sie haben, von Gott kommt. Ihr Leben, all die Herden, all die Früchte auf dem Acker, alles von Gott. Und aus Dankbarkeit haben sie Gott ein Opfer gebracht, als Dankeschön, um Danke zu sagen. Und im 1. Mose Kapitel 8, Vers 20 lesen wir, Noah baute dem Herrn einen Altar. Noah. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Auch der Noah hatte das Gesetz nicht. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Ja, wie reagiert jetzt Gott drauf? Das ist interessant. Er hat ihm ja nichts angeschafft. Er hat nicht gesagt, du musst mir Opfer bringen. Und schau mal, und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen. Sehen wir das, wie das das Herz Gottes mit Gnade erfüllt hat, diese Dankbarkeit, dieses Opfer. Die erste Erwähnung und Abgabe des Zehnten, das waren jetzt einmal nur Dankesopfer. Über den Zehnten lesen wir zum ersten Mal 2000 Jahre vor Christus, viele Jahrhunderte vor der Gesetzgebung am Berg Sinai durch Mose. 1. Mose 14, 18. Und Melchisedek ist ohne Anfang, ohne Ende. Und der Hebräer-Briefschreiber sagt uns, er ist ein Vorbild für Christus, den großen, ewigen, hohen Priester. Ohne Anfang und ohne Ende. Und jetzt schauen wir, was hier passiert. Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Frage, wann hat Brot und Wein noch eine Bedeutung für uns? Richtig, beim Abendmahl, weil es ist Erlösung und Leben. Erlösung und Leben. Und hier sehen wir Melchisedek, der ein Vorläufer von Jesus Christus ist, bringt Brot und Wein heraus. Erlösung und Leben. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Da hat Gott die Priesterkaste noch nicht installieren müssen. Da war noch jeder in Israel ein Priester. Und er segnete ihn, nämlich Melchisedek segnete den Abraham. Und er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott segnet uns Menschen. Und schau, wie der Abraham reagiert. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Lies die Geschichte, es ist interessant, wie Gott durch den Abraham die Feinde besiegt hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Da ist in der ganzen Schrift noch nichts vom Zehnten die Rede. Das war im Herzen von Abraham ein geistlicher Glaubensakt. Er wusste, dass den Sieg über die Feinde hat ihm Gott geschenkt. Und aus Dankbarkeit gibt er jetzt dem Vertreter, dem Stellvertreter Gottes hier auf Erden, dem Melchisedek, der ihn mit Brot und Wein gesegnet hat, mit Erlösung und Leben, gibt er jetzt den Zehnten von allem. Interessant ist, wenn du es weiterliest, sagt dann der König von Sodom, hey, weil dem sein Volk haben sie auch weggeführt, den haben sie auch sein Königtum ausgeraubt. Ja, gib mir nur meine Leute, die Beute behalte ich für dich. Und Abraham sagt, nie und nimmer. Kein Mensch soll sagen, du hättest Abraham reich gemacht. Du kriegst alles von mir, was dir gehört. Mich macht Gott alleine reich und sonst niemand. Die erste Erwähnung und Abgabe des Zehnten haben wir gerade gelesen. Als Priester kommt der Abraham mit Brot und Wein entgegen. Das sind Elemente mit Symbolkraft, Erlösung und Leben. Beides ist später durch Jesus, den ewigen hohen Priester, Realität geworden. Und wurde von ihm im Abendmahl wieder aufgegriffen und für die Gemeinde aller Zeiten als wiederholbare Handlung festgelegt. Wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen, teilen, gedenken wir an das Opfer Christi. Wofür ist der Zehnte? Für die Verkündigung des Wortes Gottes. Malachi 3,8, darf ein Mensch Gott berauben? Wie ihr mich beraubt, sagt der Herr. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Wir können Gott berauben um das, was ihm eigentlich als Dankopfer zusteht von uns. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Sehen wir das? Bringt den Zehnten in das Haus, damit hier Speise sei. Und wenn du deinen Zehnten gibst, gibst du ihn Gott. Und dann vertraust du Gott, dass er uns schon sorgen wird, wofür wir den Zehnten benutzen sollen. Du gibst ihn Gott. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Sehen wir das? Das ist die Konsequenz von unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Gib, so wird dir von neuem gegeben werden. Ein geistliches Prinzip im Reich Gottes. Gilt das für uns heute noch? Dazu sagt der Herr Jesus in Matthäus 23,23, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Er sagt also, du bist frei. Und im neuen Bund ist es so, dass wir sowieso für Gott erkauft sind. Wir gehören Gott und alles, was wir besitzen. Im alten Bund unter dem Gesetz war es so, dass 90% gehörten dem Volk und 10% Gott. Im neuen Bund bist du für Gott erkauft. Alles gehört Gott. Alles. Beides gilt auch heute noch. Matthäus 5,17 meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Wenn jemand sagt, für uns gilt das Gesetz nicht mehr, musst du nochmal nachlesen. Musst du nochmal nachlesen, da bist du falsch informiert worden. Wir sind heute in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Natürlich gilt das für uns. Natürlich müssen wir die Gebote Gottes halten. Dadurch bleiben wir in der Liebe Gottes. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Nämlich das Gesetz und die Worte der Propheten. Der Herr Jesus sagt, ich werde beides bekräftigen und erfüllen. Wie du säst, so wirst du ernten. Der Herr sagte, Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Denk dran, es ist ein geistliches Prinzip. Du vertraust Gott. Du weißt, ihm gehört sowieso alles, was er dir geschenkt hat. Also gibst du mit einem freudigen Herzen das, was dir der Herr aufs Herz legt. Ob 10%, ob 15%, ob 5%, das, was der Herr dir aufs Herz legt, das gibst du. Der Apostel Paulus sagte, dies aber sage ich, wer sparsam sät, 2. Korinther 9 übrigens, habe ich vergessen. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Okay, dann würde ich sagen, Flori, wir springen zurück an den Bernhard, seine Botschaft. Halt, das ist zu weit. Nach unten. Weiter. So, jetzt, da geht's los. Jawohl, wunderbar. Jetzt darf ich den Bernhard auf die Bühne bitten. Ich schalte gleich aus und dann schalten wir bei dir ein. Ja, ich mache dir das.
Okay, super, danke.
Wir freuen uns, dass heute der Bernhard uns im Rahmen des Teamgottesdienstes eine wunderbare Botschaft bringen wird. Und geh mal davon aus, er ist das Gefäß, durch ihn spricht Gott, durch seinen Heiligen Geist. Ob jetzt Jesus da steht, der Adnan oder der Bernhard, spielt keine Rolle. In jedem Fall spricht Jesus zu uns, weil er ist mitten unter uns. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, wir danken dir für den Bernhard. Wir bedanken uns auch, dass du ihm so eine Ernsthaftigkeit, so eine Hingabe aufs Herz gelegt hast, mit der er diese Botschaft ausgearbeitet hat. Es ist eine wunderbare Botschaft und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit öffnest, dass wir das empfangen dürfen, was du dem Bernhard gegeben hast, für uns. Amen.
Amen.
So, Bernhard, ich schalte jetzt aus und dann schalte ich bei dir ein.
Liebe Geschwister, in Psalm 119, Vers 105 heißt es in der allseits bekannten Luther-Übersetzung: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. In der Elberfelder Übersetzung wird der gleiche Vers übersetzt mit: Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. David spricht hier Gott an. Er betet gewissermaßen. Dein Wort heißt Gottes Wort. Und David sagt Gott, was sein Wort für ihn darstellt, was es für ihn ist. Es ist für David eine Leuchte für seinen Fuß, welche Licht in die Dunkelheit bringt, auf das er ein kleines Lebenswegstück erhellt sieht. Es ist David dabei gleichzeitig Positionslicht, Markierung, Orientierung für seinen Lebensweg. Wer schon mal in tiefen Nebel auf einem Fußweg übers Land unterwegs war, weiß, wie hilfreich das Durchschimmern einer fernen Straßenlaterne ist und wie beruhigend es ist, die Orientierung zu behalten und nicht vom Weg abzukommen. Wir möchten uns daher heute einmal der Frage widmen: Was ist dein Wort für mich, für uns? Wir wollen dafür natürlich aus dem Wort Gottes zusammentragen, was das Wort für uns heute, das heißt für Kinder Gottes im Zeitalter der Gemeinde, ist, das heißt bedeutet, und welche Konsequenzen dies für uns hat. Die Botschaft ist wie folgt gegliedert. Ersten Punkt: Wen spricht das Wort an? Wer versteht das Wort? Zum Zweiten: Was sagt das Wort über das Wort? Und drittens: Welche Konsequenzen hat das Wort? Zuerst möchten wir also der Frage nachgehen, wen das Wort anspricht und wer es versteht. Wir kennen alle das Gleichnis vom Sämann aus Markus 4, Matthäus 13 bzw. Lukas 8. Gott, versinnbildlicht durch den Sämann, sät sein Wort in die Welt auf vier verschiedene Arten von Boden. Das heißt, unter Menschen vier verschiedenen Herzens. Bei dreien bringt die Saat letztlich keine Frucht. Nur bei einem. Lukas 8,15. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Bei Markus heißt es aufnehmen statt bewahren. Das Wort redlichen Herzens aufnehmen setzt unbeschränkte Offenheit des Herzens voraus. Demut, auch mit Sanftmut oder Armut umschrieben. Jakobus 4, 5 bis 6. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reichlicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sprüche 3, 34, worauf Jakobus 4, 5 bis 6 mit Bezug nimmt: Wenn er auch spottet, so gibt über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Jakobus 4, 10: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Hiob 22, 28 bis 29: Beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen und über deinen Weg leuchtet Licht auf, denn er erniedrigt hochmütiges Reden, aber dem mit niedergeschlagenen Augen hilft er. Sprüche 22, 4: Die Folge der Demut Und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Zephania 2,3. Sucht den Herrn alle ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht getan habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Jesaja 61,1. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen, und das ist jetzt hier die Schlachterübersetzung, in der Elberfelder steht, Elenden und Sanftmütigen. Also den Sanftmütigen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden, die Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und Jesus spricht in der Synagoge von Nazareth in Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Die das Wort aber aufgenommen haben, von ihm überführt wurden, sich von ihrem alten Leben abkehrten, denen dafür das Gnadengeschenk des Glaubens gegeben wurde und die sich aus Glauben mit der Annahme von Jesus Christus als ihren Herrn bekehrten, denen ist neues Leben in Jesus Christus und der Heilige Geist als Anzahlung auf das Erbe des ewigen Lebens bei Gott ins Herz gesenkt worden. Mit dem Heiligen Geist aber das Verständnis des Wortes. 2. Petrus 1,20. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Matthäus 19,11. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. 1. Korinther 1,21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Selbst bei Mose findet sich schon ein Hinweis darauf, dass das Wort ins Herz dringen muss. 5. Mose 30,14. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Den Unbekehrten aber bleibt das Verständnis des Wortes letztlich verschlossen. Hebräer 4,2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Nachdem wir also erfahren haben, wen das Wort anspricht und wer es versteht, wollen wir im nächsten Punkt aus dem Wort zusammentragen, was über das Wort geschrieben steht. Für uns als Kinder Gottes sind alle Aussagen des Wortes, so auch die des Wortes über das Wort, insbesondere in Auseinandersetzungen mit dem sogenannten Menschenverstand, welcher letztlich Torheit vor Gott, unserem Vater, ist, in keiner Weise und kein Stück weit verhandelbar. Egal von welcher Seite rationale Argumente auch herangetragen werden, ob historisch, naturwissenschaftlich, theologisch oder wie auch immer. Sie bleiben doch immer Resultat eines vom Satan verstellten Blicks auf das dem natürlichen Menschen Unzugängliche, auf das Himmlische. Also, was sagt nun das Wort über das Wort? Allererstens, das Wort ist von Gott und das Wort ist Gott. 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, in Klammern Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Nochmal der erste Satzteil: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Johannes 1,1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und 1. Thessaloniker 2,13: Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Das ist ganz primär. Das Wort ist von Gott und das Wort ist Gott. Das Wort ist ewig gültig. Psalm 119, 89. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. So unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Psalm 119, 160. Dein Wort ist nichts denn Wahrheit. Alle Rechte deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Jesaja 40, 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. 1. Petrus 1, 24 bis 25. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und das Wort ist die Wahrheit, Psalm 33, 4, denn das des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss, Psalm 119, 43, und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Rechte, Psalm 93, 5, dein Wort ist eine rechte Lehre, Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, o Herr, ewiglich. Das Wort ist schöpferisch. Durch das Wort ist alles geschaffen. Psalm 33, 6. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist seines Mundes. Johannes 1, 3. Alles wurde durch dasselbe. Klammern durch das Wort. Darauf nimmt er Bezug. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Hebräer 11, 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das Wort ist auch lieblich. Psalm 119, 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Das Wort ist in Jesus Christus Mensch geworden, mit einem der Sünde ausgesetzten Fleisch, wie alle anderen Menschen auch, und hat unter uns gelebt. Johannes 1, 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Evangelium, die frohe Botschaft aus dem Wort, wird von Gott in der Person Jesu Christi gesät. Markus 4, 14, der Sämann sät das Wort. Lukas 8, 1, und es geschah danach, dass er, Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 mit ihm. Das Wort leitet und führt. 4. Mose 9, 18. Nach dem Wort des Herrn zogen die Kinder Israel, nach dem Wort des Herrn, also hinterher, nach dem Wort des Herrn, zogen die Kinder Israel und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, solange lagen sie still. Psalm 119, 105, der Vers, der die Überschrift für die heutige Botschaft darstellt, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Hören, verstehen, tun. Das Wort verbreitet sich durch den verständigen und treuen Hörer. Dazu nochmal Matthäus 13, 23, also ein Ausschnitt aus der Erläuterung Jesu über das Gleichnis vom vierfältigen Acker. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach Frucht. Durch den verständigen und treuen Hörer. Treue. Das Wort ist lebendig, ein Richter der Gedanken und Schwert des Geistes. Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da steht in einer anderen Übersetzung in Klammern fähig zur Beurteilung. Epheser 6, 17 und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und Offenbarung 19, 11 bis 15. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit und sein Name heißt das Wort Gottes. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Zum Schluss dieses zweiten Punktes. Das Wort ist vollkommen und abgeschlossen. Dem Wort darf kein Wort mehr hinzugefügt und keins weggelassen werden. Und es wird auch keins mehr hinzugefügt und keins weggelassen. Offenbarung 22, 18 bis 19. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten dieses Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Eine ganz, ganz ernsthafte Warnung. 1. Korinther 13, 10. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, das Wort abgeschlossen ist, so wird das Stückwerk aufhören. Jakobus 1, 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Bei dem keine Veränderung, keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Jakobus 1, 25, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Nachdem wir nun gehört haben, was das Wort über das Wort sagt, in verschiedenen Facetten, möchten wir im dritten Punkt der heutigen Botschaft der Frage nachgehen, welche Konsequenzen das Wort für weltliche, dauerhaft ungläubige Menschen, für demütige und bußfertige Menschen und für Kinder Gottes hat. Welche Konsequenzen hat das Wort für weltliche, dauerhaft ungläubige Menschen? Weltliche, dauerhaft ungläubige Menschen sind nicht bußfertig und haben das Wort nicht in sich, in ihrem Herzen. 1. Johannes 1,10: Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, also wir behaupten, wir sind sündfrei, ich bin perfekt, ich habe da gar nichts getan, da ist nichts, dann machen wir ihn, wen? Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist konsequenterweise nicht in uns. Mangelnde Bußfertigkeit. Das Wort ist diesen Menschen eine Torheit, 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Für ungläubige Menschen ist Jesus Christus und damit auch das Wort ein Ärgernis, an dem sie sich stoßen. 1. Petrus 2,7-8. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Wer dem Wort nicht treu ist, das heißt, die Worte Gottes nicht hält, sie nicht befolgt, der liebt Christus nicht und liebt damit auch nicht Gott. Johannes 14, 24: Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Wer Gott und Jesus Christus dauerhaft ablehnt, der wird durch das Wort gerichtet. Johannes 12, 48: Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und 2. Petrus 3, 3 bis 7, das ist eine etwas längere Stelle jetzt. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Die Welt, ne? Wo bleibt denn die Erfüllung der Zusage? Was denn hier? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt. Allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Welche Konsequenzen hat das Wort nun für demütige und bußfertige Menschen? Demütige, bußfertige Menschen hören das Wort und erhalten das Gnadengeschenk des Glaubens. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Lesen wir in Sprüche 3,34, haben wir vorhin schon mal gelesen. Und Jakobus 4,6 sowie der 1. Petrus 5,5 nehmen Bezug darauf. Der Glaube des Demütigen kommt aber aus dem Hören des Wortes. Römer 10,17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Apostelgeschichte 4,4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Apostelgeschichte 15,7. Als aber viele Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Der so gläubig gewordene Mensch wird durch das Wort überführt. Mündet diese Überführung in die Entscheidung zur dauerhaften Umkehr, zur Abkehr vom alten Leben, Bekehrung und Annahme von Jesus Christus als Herrn und Erlöser, so erfährt dieser Mensch aus dem Wort die Wiedergeburt als Kind Gottes und Taufe in den Leib Christi. 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Jakobus 1,18. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Welche Konsequenzen hat das Wort nun für die Kinder Gottes? Die Liebe zum Wort, welche sich in Treue zum Wort zeigt, ist Auftrag und Charakterzug eines Kindes Gottes. 1. Johannes 2,5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jakobus 1,22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Lukas 11,28, er aber sprach: Gewiss doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen, ihm also treu sind, dem Wort treu sind. Johannes 17,6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, betet Jesus zum Vater. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und Offenbarung 3,8 und 10. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das Wort lehrt und ermahnt die Kinder Gottes. Dazu Kolosser 3, 26. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern den Herrn lieblich in euren Herzen. Das Wort dient auch der Auferbauung der Kinder Gottes. Apostelgeschichte 20, 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Die Kinder Gottes, wir also, sind beauftragt, das Wort zu predigen in allen Situationen, in die wir gestellt sind. 2. Timotheus 4, 2. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das Wort ist entscheidender Faktor auf dem Weg zur persönlichen Heiligung, dem ewigen Prozess des Widerstehens, der Versuchung zur Sünde und des Umkehrens, der Buße, wenn der Versuchung nicht widerstanden wurde. Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. 1. Petrus 1, 13 bis 15, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Und Epheser 5, 26, damit er sie, die Gemeinde, heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Das machen wir eigentlich oder versuchen es jeden Sonntag. Reinigung durch das Wasserbad im Wort. Das Wort führt letztlich zur Errettung. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Johannes 8, 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren, in Klammern halten wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Die Positionslichter sind klar erkennbar. Liebe und Treue zum Wort. An diesen Markierungen führt der schmale Weg entlang, durch das enge Tor hin ins ewige Leben, wo der Tod keine Macht mehr über uns hat. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.